Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Das mit diesen langjährigen Lebenserfahrungen ist immer so eine Geschichte. Das Einzige, was die wirklich zeigen, ist, dass man älter wird. Und je länger die Dinger sind, desto älter ist man geworden. Guten Morgen. Ob das unbedingt viel bedeutet, was man so in diesen vielen Lebensjahren getan hat und wie einen das prägt, wie einen das beeinflusst, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich finde das Thema spannend, ich will leben und manchmal muss man ziemlich quer an dieses Ding rangehen, um sich von den Gedanken und von den Vorstellungen, die sich bei einem so festgesetzt haben, zu befreien, was Leben denn eigentlich bedeutet. Ein Teil meiner Biografie sagt, dass ich 12 Jahre lang Mitarbeiter eines Missionswerkes war in einer deutschen Heimatzentrale und dass ich in dieser Funktion viele Männer und Frauen, junge Männer und junge Frauen dazu motiviert habe, in die Mission zu gehen. Und das ist völlig richtig, was wir eben hier gehört haben. Berufung, die ist sowieso da. Wo wir die leben, entscheiden wir. Zum guten Teil mit. Vielleicht nicht ganz alleine, aber doch zu einem sehr erheblichen Teil. Ich war auf einer Bibelschule, auf einer gut evangelikal landeskirchlich geprägten Bibelschule in Baden-Württemberg und da gab es eine Mitstudentin und die ist der Auffassung gewesen, Gott wird mich auf jeden Fall dahin berufen, wo ich nicht gerne bin. Nämlich in die Kälte. Die hat immer gefroren, das war unglaublich, die im Winter zu sehen. Und ihr werdet es nicht glauben, sie ist für die Studentenmission nach Sibirien gegangen. Ob das eine sich selbst erfüllende Prophetie war, ich weiß das nicht richtig. Sie ist mittlerweile wieder zurück, hat geheiratet und lebt jetzt irgendwo in Deutschland. Ich will leben, aber richtig. Wie geht denn Leben richtig und wer legt fest, wann ist ein Leben richtig gelebt? Gibt es da einen Schlüssel, der sich für uns alle gleichzeitig anlegen lässt und ein Muster, ein Schema, wenn wir das alle befolgen, dass wir sagen können, well done, ich habe es richtig gemacht. Ich bezweifle das. Ich saß kürzlich mit 2 Freunden in einem Auto. Einer meiner Leidenschaften, ihr habt es eben gehört, ich bin so von meiner ureigensten Profession Hotelfachmann. Und das liebe ich heute auch noch nach wie vor. Und ich arbeite immer mal wieder in Mosbach, da lebe ich, in einem Brauhaus, also in einer schönen, großen Gastwirtschaft. Und ich war mit 2 Kollegen unterwegs zu einer Weinprobe. Das eine war unsere Schichtleiterin, das andere war unser Lehrling. Er saß hinten und wir anderen saßen vorne. Und dann fängt er an, er hatte schon ein bisschen was getrunken, und er fängt also an, uns zu erzählen, dass er abends mit seiner neuen Freundin zum Essen geht. Und zwar bei seinen zukünftigen Schwiegereltern. Also bei den Eltern seiner Freundin. Das hat mich ein bisschen irritiert, nachdem er gerade vorher erst sagte, dass er dieses Mädel gerade erst kennengelernt hat und dass das jetzt schon die zukünftigen Schwiegereltern waren. Und er hat ein bisschen weiter erzählt und wie toll das war und er kennt den Vater und super und haha, wenn das alles klappt, dann ist das ganz toll. Und dann habe ich mich zu ihm umgedreht und habe gesagt, du, ich dachte, du hast was mit unserem Barmann. Der sagt, ja, das ist ja nur eine Beziehung. Das mit der Freundin, das zum Heiraten. Das mit dem Barmann, das ist nur so praktisch für nebenbei, fürs Wochenende oder wann auch immer. Und dann sagt meine Kollegin, die neben mir sitzt, lebenserfahren wie sie ist, richtig so, genieß das Leben, solange du jung bist. Ich sage es jetzt nochmal extra für den Bandmitschnitt, der gemacht wird. Das ist nicht der Kontext der zu erwartenden Bibelarbeit. Das ist der Einstieg, den wir versuchen zu widerlegen nachher. Aber so ist doch das heute, oder? Genieß dein Leben, solange du jung bist. Geh auf Party, geh in die Disse, mach was immer du willst, aber genieß es. Weil wenn du mal erst so alt bist wie die beiden hier vorne und 3 Kinder am Hacken hast, dann ist das mit dem Genießen sowieso mal erst vorbei. Kleiner Nebensatz, ich habe 4 und weiß, wovon ich spreche. Man kann das auch genießen, aber nicht immer nur. Genießt man sein Leben, wenn man jung ist, was macht man dann? Darf man die Frage stellen, was ist mein Traumberuf und darf man dem nacheifern? Eine meiner Töchter, die will jetzt relativ bald 11 werden und die sagt, ist gerade aufs Gymnasium gekommen und sagt, ich lerne nicht Französisch, ich lerne Latein, weil ich will Ärztin werden. Sie hat mir auch einen Vortrag gehalten und hat gesagt, wenn sie fertig ist und dann wird sie nach Südafrika gehen, wird ein Kind adoptieren, wird nach Deutschland kommen, wird Ärztin werden. Ich weiß auch nicht, warum sie das Kind adoptieren will, aber so ist das jedenfalls. Die Südafrika-Leidenschaft hat sie wohl von mir bekommen. Wenn ihr wirklich richtig leben wollt, müsst ihr einmal nach Südafrika. Ich empfehle euch, das nicht in diesem Jahr zu tun, also jedenfalls nicht so in den Monaten Mai bis Juli, da ist da unten der Bär los. Aber ansonsten ist ein Muss, das könnt ihr tatsächlich als Aussage nehmen und da halten wir uns dran fest. Ich will leben, aber richtig, wollt ihr leben? Ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch sagen würde, ja, das will ich. Die meisten würden vielleicht sogar auch sagen, ja, das tue ich, aber Leben ist ja nicht eine biologische Funktion. Es gibt ja ausreichend Leute, die sind alt geworden und haben lange gelebt, aber gelebt haben wir nicht. Richtig leben, gerne leben, Spaß haben am Leben. Wie geht das? Wir schauen uns einen Text an, der uns zunächst noch mehr Fragen aufwirft, als wir ohnehin schon haben. Als er, hier handelt es sich um Jesus, ich lese übrigens aus dem Markus-Evangelium, wenn das jemand mitlesen möchte oder sich notieren möchte, Markus-Evangelium Kapitel 10, ab Vers 17. Als Jesus sich dann wieder auf den Weg begab, lief ein Mann auf ihn zu. Er fiel vor Jesus auf die Knie und bat ihn, guter Lehrer, was muss ich tun? Und jetzt habe ich euch schon angelogen, ich lese gar nicht diesen Text. Da steckt nur der falsche Zettel drin. Den gibt es nämlich dreimal. Ich lese den gleichen Text aus Matthäus 19, ab Vers 16. Er steht dann übrigens, wenn ihr das wissen wollt, nochmal in Lukas 18, ab Vers 18. Und er ist dreimal unterschiedlich und ich habe mich für die Matthäus-Variante entschieden. Da trat ein Mann auf ihn zu und sagte, Lehrer, was muss ich tun? Welche gute Tat kann mir das ewige Leben sichern? Und dieser Einstiegssatz ist schon sehr markant und unterschiedlich. Jesus antwortete, warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Nur ein einziger ist wirklich gut durch und durch. Wenn du aber in das wahre Leben hineinkommen willst, dann befolge die Gebote, die Gott gegeben hat. Da fragte der Mann nach, welche denn? Und Jesus sagte, diese, du sollst nicht töten. Du sollst keinen Ehebruch begehen. Du sollst andere nicht bestehlen. Du sollst keine unwahren Aussagen machen. Du sollst deinem Vater und deiner Mutter mit Respekt begegnen und mit deinem Mitmenschen genauso liebevoll umgehen, wie du es auch für dich selbst wünschst. Da sagte der junge Mann, das alles habe ich Punkt für Punkt eingehalten. Was soll ich darüber hinaus noch tun? Da sagte Jesus zu ihm, wenn du willst, dass dein Leben zur Vollendung kommt, dann geh los, verkaufe deinen Besitz und gib den Erlös den Bedürftigen. Dann wirst du einen Schatz in Gottes Wirklichkeit besitzen. Danach komm wieder und folge mir nach. Als der junge Mann diese Worte hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte sehr große Besitztümer. Merkt euch diesen Satz mal, den lese ich euch nachher nochmal nach der Markus-Variante. Jesus sagte darauf zu seinen Schülern, ich will euch etwas Wichtiges sagen. Nur mit großer Mühe wird ein reicher Mensch den Eingang in die neue Wirklichkeit Gottes finden. Und ich wiederhole es. Es ist leichter für ein Kamel, sich durch ein Nadelöhr zu zwängen, als dass ein Reicher in die Wirklichkeit Gottes hineinkommt. Als seine Schüler hörten, was Jesus da sagte, wurden sie von einem großen Schrecken erfasst und fragten, wer kann denn dann überhaupt das Heil finden? Jesus schaute sie direkt an und sagte, für die Menschen ist das völlig unmöglich. Aber bei Gott ist es anders. Für ihn ist einfach alles möglich. Die Geschichte wird fortgesetzt dadurch, dass Petrus dann nochmal danach fragt, wie es denn eigentlich um die Jünger besteht, die ja bereits alles aufgegeben haben, Vater, Mutter, Haus, Familie, um Gott nachzufolgen. Aber das wollen wir uns heute hier sparen, weil wir mit diesen Versen genug zu tun haben. Lehrer, was muss ich tun, fragt der junge Mann hier, der in den anderen beiden Berichten als Synagogenvorsteher beschrieben wird. Lehrer, was muss ich tun? Er wendet sich an Jesus, nicht in der Form, als würde er irgendjemanden fragen, sondern er benennt und betitelt, warum er Jesus diese Frage stellt, indem er sagt, Lehrer, ich möchte mich von dir unterweisen lassen. Ich möchte mich von dir belehren lassen. Ich möchte von dem, was du weißt, profitieren. Ich möchte Gewinn haben dadurch, dass ich mit dir rede. Ich akzeptiere, ich respektiere, ich honoriere deine Position als Lehrer, als Rabbi, als jemand, der andere unterweist mit dem, was er weiß. Was muss ich tun? Und dann, welche gute Tat kann mir das ewige Leben sichern? Eine sehr gefährliche Frage. Eine sehr schwierige Frage. Zunächst, wann ist eine gute Tat eine gute Tat? Kennt das ja bei den Pfadfindern? Wenn einer alten Dame über die Straße helft, dann habt ihr eine gute Tat vollbracht. Kurz vor Weihnachten gab es immer im Fernsehen so eine Werbung, wo ein freundlicher Mann mit einem Weihnachtsbaum einer alten Dame über die Straße geholfen hat, obwohl die gar nicht rüber wollte. Der ist dann der Bus vor der Nase weggefahren am Ende. Das war keine gute Tat. Also, wann ist eine gute Tat eine gute Tat? Und kann irgendeine gute Tat uns den Platz im Himmel sichern? Betonung auf sichern. Wie sicher könnt ihr sein, in den Himmel zu kommen, das ewige Leben zu bekommen? Das ist das, was der Mann Jesus sie fragt. Was muss ich Gutes tun? Welche gute Tat wird mir das ewige Leben sichern? Und da klingt es tatsächlich nach einem Erfolgsrezept für Manager. Halte dich an den 5-Punkte-Plan. Und dann wirst du dein Geschäftsjahr garantiert positiv abschließen. Das funktioniert unter Umständen noch in der Wirtschaft. Bei der Frage nach dem Leben funktioniert das so nicht. Ich habe das jedenfalls anders erlebt. Jesus konfrontiert ihn danach und sagt, warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Nur ein einziger ist wirklich gut, durch und durch. Wenn du aber in das wahre Leben hineinkommen willst, und Jesus sagt ihm an dieser Stelle bereits, das, was du hier hast, ist nicht das wahre Leben. Du lebst hier zwar, aber nicht wirklich. Wenn du in das wahre Leben hineinkommen willst, also das ist etwas, was es noch zu erreichen gilt, was angestrebt werden muss, was jetzt für diesen Mann, der jetzt gerade in diesem Augenblick mit Jesus spricht, noch nicht da ist, noch nicht gegenwärtig ist, noch nicht vollendet ist. Wenn du dahin willst, dann befolge die Gebote, die Gott gegeben hat. Und Jesus listet sie auf. Du sollst nicht töten, du sollst keinen Ehebruch begehen, du sollst andere nicht bestehlen. Du sollst keine unwahren Aussagen machen. Du sollst deinem Vater und deiner Mutter mit Respekt begegnen und mit deinen Mitmenschen genauso liebevoll umgehen, wie du es auch für dich selbst wünschst. Lange Liste. Der junge Mann, ich bin erstaunt, sagt, super, das habe ich alles Punkt für Punkt eingehalten. Und wir lernen etwas über den Charakter dieses Mannes. Aber zunächst schauen wir uns die Gebote noch an. Da haben wir nämlich eine lange Auflistung ethischer Verhaltensregeln. Dinge, die man tut. Ein braver Junge, ein braves Mädchen tut das. Du sollst nicht töten. Nun, das ist eins von den klassischen Geboten. Ich habe früher mal Konfirmandenunterricht gegeben. Das waren so die, die die Konfirmanden am besten kannten. Am meisten hat ihnen allerdings gefallen, du sollst nicht Ehe brechen. Das steht hier erst an zweiter Stelle. Du sollst keinen Ehebruch begehen. Du sollst dich ethisch, moralisch korrekt verhalten. Du sollst den Menschen, mit denen du zusammenkommst, mit denen du zu tun hast, nichts Übles tun. Du sollst nicht die Unwahrheit sagen. Du sollst die Wahrheit nicht beugen. vielleicht um deine Geschichte ein bisschen attraktiver zu machen, vielleicht um ein bisschen weiterzukommen, ein bisschen erfolgreicher zu sein, ein bisschen beliebter zu sein. Du sollst nicht die Unwahrheit sagen. Du sollst deinem Vater und deiner Mutter mit Respekt begegnen. Alles Anweisungen, alles Anordnungen, die uns helfen, Gemeinschaft zu gestalten, menschliches Miteinander zu gestalten, gut, freundlich, positiv miteinander auszukommen. Ethische Anweisungen, ethische Normen, die unglaublich wichtig sind. Und es ist schon erstaunlich, wenn der junge Mann am Ende sagen kann, das habe ich alles gemacht. Aber hört euch an, wie er es gemacht hat. Ich habe alles Punkt für Punkt eingehalten. Also, er hat diese Gebote nicht gelebt. Er hat sie befüllt oder erfüllt, befolgt. Er hat sie abgearbeitet. Er hatte eine Liste, natürlich nur eine virtuelle Liste vermutlich, an der er abgehakt hat, was er alles tun muss. Kennt vielleicht diese Postkarte, wo der Mann unter der Dusche steht und vor sich so diese Checkliste hat, was er alles waschen muss. Komischerweise gibt es diese Postkarte nur mit Männern drauf. Ich weiß nicht, bei Frauen läuft das wahrscheinlich automatisch. Aber ähnlich stelle ich mir vor, dass dieser junge Mann eine Liste in seinem Kopf hatte, was er tun muss, um gut zu sein. Welche Regeln er befolgen muss, um es richtig zu machen. Welche Punkte er abarbeiten muss, um sagen zu können, ich habe das alles getan. Alles getan, was von mir erwartet wurde. Was muss ich denn darüber hinaus noch tun? Was willst du denn noch mehr? Reicht das noch nicht? Reicht das noch nicht, dass ich mich so unglaublich angestrengt habe, ethisch, moralisch, einwandfrei und korrekt zu leben? Ist es nicht genug? Und Jesus sagt, wow, wenn du das alles getan hast, und wenn du willst, dass dein Leben zur Vollendung kommt, und bitte hört gründlich hin, Jesus geht nicht richtig auf das ein, was der junge Mann gesagt hat. Er negiert das nicht, er korrigiert das nicht, er lobt das nicht positiv. Er sagt nur, wenn du willst, dass dein Leben zur wahren Vollendung kommt, dann geh los, verkaufe deinen Besitz und gib den Erlös den Bedürftigen. Dann wirst du einen Schatz in Gottes Wirklichkeit besitzen und danach komm wieder und folge mir nach. Verkaufe deinen Besitz, gib alles, was du hast, den Bedürftigen. Nun habe ich sehr viele Missionare kennengelernt und erlebt, die das getan haben. Und manchmal, ich gestehe, es taucht dabei so ein bisschen so ein heldenhaftes Denken, so ein heldenhaftes Empfinden auf. Wow, ich habe noch etwas mehr getan, als diese Liste der Gebote zu erfüllen. Ich habe mich tatsächlich von allem getrennt, was ich hatte. Und das stimmt und dann stimmt es auch wieder nicht. Was Jesus nämlich von diesem jungen Mann hier will, ist, sich von seiner Sicherheit, von seiner selbstgebauten, seiner selbstgemachten Sicherheit, Lebensabsicherung zu trennen. Und das ist ein Gefühl, das wir heute allzu oft kaum mehr kennen. Auch dann, wenn wir in die Mission gehen, sind wir doch in ganz vielen Richtungen irgendwie abgesichert. Da gibt es Rückholversicherungen für Missionare, denen es nicht gut geht. Da gibt es Lebensversicherungen, da gibt es Rentenversicherungen, da gibt es alle möglichen Versicherungen, die uns dann doch eben noch ein bisschen Sicherheit bieten, auch wenn wir unsere Familie verlassen. Entweder wir nehmen sie mit, wie in eurem Fall, oder wir sind in eurem Alter und freuen uns vielleicht, dass wir mal von der Familie getrennt sind und die für 2-3 Jahre verlassen können. Jesus will hier von dem was anderes. Der will nicht in erster Linie, dass er seine ganze Kohle los wird oder seinen Besitz. Jesus will, dass dieser Mann sich darüber Gedanken macht, woran hängt mein Herz? Woran hängt mein Herz fest? Und jetzt suche ich nämlich schnell diese andere Formulierung. richtig. Steht im Markus. Und dann antwortet der junge Mann in Vers 22 oder zunächst steht er, nachdem Jesus sagte, dann komm und werde mein Nachfolger. Da ärgerte der junge Mann sich über diese Aussage und ging traurig fort, denn er war sehr reich. Da ärgerte sich der junge Mann über diese Aussage und ging traurig fort, denn er war sehr reich. Ich arbeite übrigens mit der Übersetzung von Roland Werner, das Buch, die ja deutlich mehr als eine Übertragung ist. Und ich finde diese sprachlichen Rausarbeitungen sehr angenehm. Da ärgerte der junge Mann sich. Warum muss denn der sich jetzt ärgern? Er hat eine Frage gestellt und ich glaube, die hat er aufrichtig gestellt. Er wollte wirklich wissen, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu sichern. Dann listet er auf, was er bereits an Gutem getan hat. Und Jesus setzt noch einen oben drauf und sagt, wenn du wirklich das wahre Leben willst und zur Vollendung kommen willst mit dem, was du bist, dann setz deine Prioritäten richtig. Dann folge nicht einer To-Do-Liste, die du abarbeitest und abhakst, von der du am Ende sagst, ich habe alle Punkte korrekt erfüllt, jetzt habe ich Anspruch auf das ewige Leben, sondern setz deine Prioritäten richtig. Leg das zur Seite, was dein Herz gefangen hält. Leg das zur Seite. Und folge mir nach. Der junge Mann ist ärgerlich. Und ich frage mich, warum. Ist er ärgerlich, weil er entdeckt, dass er noch nicht genug getan hat? Oder mag er vielleicht ärgerlich sein, weil er gerade entdeckt, dass das, was nötig ist, nicht getan werden kann? Im üblichen Sinne von, ich tue es. Ich weiß nicht, wie ihr Silvester verbracht habt. Es gibt in Deutschland, ihr auch nicht mehr, das ist bedauerlich. Es gibt in Deutschland und auch darüber hinaus wahrscheinlich in der ganzen Welt unglaublich viele Leute, die sitzen so am Silvesterabend zusammen, machen sich gute Vorsätze fürs nächste Jahr. Setzen sich Ziele, was sie erreichen wollen. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht. Ist euch dabei aufgefallen, dass wann immer ihr ein Ziel formuliert und sagt, das möchte ich erreichen, ihr gleichzeitig auch eine Negation formuliert und eine negative Festlegung trefft? Ich mache es anschaulich. Wenn ich sage, ich will in diesem Jahr im März nach Südafrika, das ist mein Ziel, dann sage ich damit einmal, was ich will und drücke eine positive Auffassung aus. Ich sage aber auch gleichzeitig, ich will nicht im März nach Tunesien, weil ich das ja nicht kann, weil ich ja bereits in Südafrika bin. Wenn ihr sagt, ich will Förster werden, wie der Jens das getan hat, dann sagt er gleichzeitig, ich will nicht Arzt werden. Das heißt, mit seinem Ziel, das er formuliert, schafft er Abgrenzung zu den Dingen, die ihm nicht so wichtig sind, wie das Ziel, das er hat. Okay, wenn wir folgen. Jetzt, dieser junge Mann, sein Ziel war es noch am Anfang des Gespräches, herauszufinden, was muss ich denn Gutes tun, um das ewige Leben mir zu sichern. Und er ging davon aus, wenn ich den Text richtig verstehe, dass er etwas tun kann, um sich das ewige Leben zu sichern. Und Jesus belehrt ihn gerade, dass er das nicht kann. Jesus belehrt ihn gerade, dass alles, was er auch jemals und immer tun könnte, niemals ausreichen wird, sich das ewige Leben zu sichern. Ich weiß, dass manche frommen Leute mich für diese Festlegung, für diese Aussage wahrscheinlich hauen würden, aber da muss man manchmal durch. Ich bin davon überzeugt, in unserer geistlichen, christlichen, Jesus nachfolgenden Lebensgestaltung geht es nicht um das, was wir tun, sondern immer nur um das, was wir sind. Das bedeutet auch, dass wir mit unglaublich viel Dreck am Stecken. eine Chance haben, das ewige Leben zu erreichen. Weil die Leute, die Jesus in die Nachfolge ruft, sind nicht die Tollen, sind nicht die Perfekten, sind nicht die Alleskönner. Das sind die, vielfach die, die ihr Leben nicht gebacken kriegen. Gebacken kriegen in dem Sinn, dass sie immer wieder schuldig werden. Immer wieder versagen, immer wieder Fehler machen, immer wieder sündigen. Kreislauf unseres Daseins, der auf dieser Welt im Diesseits nicht aufhört. Würde er das tun können, würden wir diesen Kreislauf stoppen können, würden wir keine Erlösung brauchen. Jetzt muss dieser Mann sich damit auseinandersetzen, dass das, was er tun kann, also Dinge, auf die er Einfluss hat, die er steuern kann, die er gestalten kann, dass die nicht ausreichen, ihm das ewige Leben zu sichern. Und dass das, was von ihm gefordert wird, nämlich sich in eine Abhängigkeit zu jemand anderem zu begeben, das will er nicht. Und vielleicht liebt er das Leben, das er jetzt hat, zu sehr, um seine eigene Sicherheit aufzugeben, um sich in die Fremdsicherheit zu begeben. Wie sehr liebt ihr denn euer Leben? Warum stellt ihr euch denn die Frage, ich will leben, aber richtig? Manche von euch sind ja wahrscheinlich mit Absicht in diese Bibelarbeit gekommen, manche auch deshalb nur, weil die anderen Räume bereits voll waren. Aber das Thema steht ja nun trotzdem. Ich will leben. Ich unterstelle euch mal, dass ihr das alle wollt, und ich unterstelle euch auch, dass ihr das richtig wollt. Und ich unterstelle euch auch, dass euch schon sehr viele Leute gesagt haben, wie es richtig geht. Und ich unterstelle euch weiterhin, dass ihr oft entdeckt habt, dass das nach den Vorgaben vieler Leute nicht funktioniert hat. Ich habe das so für mich jedenfalls oft entdeckt, dass Leute mir sagten, was ich tun muss, und ich den Eindruck hatte, es funktioniert gar nicht. Nicht in dem Sinne, dass es mir das bringt, was ich eigentlich möchte. Nämlich gerne, glücklich und zufrieden leben. Wir sind hier auf einer Jugendmissionskonferenz. Wir reden über das Thema Missionen. Wann und wo die stattfindet, wer weiß das schon. 12 Jahre lang habe ich für ein Missionswerk gearbeitet, um mich plötzlich mit der Frage auseinanderzusetzen, diese Arbeit zu beenden. Und ich stand vor der gleichen Frage: Kann ich mich in die Ungewissheit entlassen? Kann ich mich aus dem, was ich jetzt habe, aus dem sicheren, mir bekannten Rahmen, kann ich mich aus dem herausbewegen, auf was völlig Neues, mich in einer wirtschaftlich ziemlich instabilen Situation selbstständig zu machen? Gibt es ein Leben nach dem Missionswerk? Und ich habe mich tatsächlich gefragt, und viele Leute haben mich auch gefragt, hast du jetzt nicht deine Berufung verlassen? Und ich habe gesagt, nun, soweit ich das sehe, bin ich als Missionar berufen und nicht als Mitarbeiter eines Missionswerks, und Missionar kann ich heute immer noch sein. Und es machte mir ein weiteres Mal klar, wie viel Vorentscheidungen in unseren Köpfen eigentlich passieren. Und wie viel Vorgaben da sind, was wir tun müssen, um das Richtige zu tun. Und ja, ich finde es unglaublich großartig, wenn junge Männer und Frauen in die Mission gehen. Aber ich finde es auch großartig, wenn die zu Hause bleiben. Vor Gott macht die das am Ende kein Stück besser oder schlechter. Es sei denn, sie sind ungehorsam. Das ist schon alles. Ich hoffe gar nicht, dass alle von euch in die Mission gehen. Also, ich formuliere korrekt, ins Ausland gehen, dort leben und arbeiten. Ich hoffe, dass möglichst viele von euch auch hier bleiben und richtig viel Kohle verdienen, um die zu unterstützen, die ins Ausland gehen. Ihr dürft auch ein bisschen von dem Geld für euch selbst ausgeben. Es ist nämlich nichts Unehrenhaftes daran, viel Geld zu verdienen. Und wenn man das treffsicher einsetzt, dann habt ihr einen unglaublichen Beitrag an Mission, aber zunächst daran, Christus nachzufolgen. Das zu tun, was der will. Das möglich zu machen, was er will. Menschen überall auf dieser Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Und ich habe entdeckt, dass in den letzten 6 Monaten, in denen ich selbstständig gearbeitet habe und nicht mehr im Rahmen eines Missionswerkes, unendlich viele Begegnungen zu Heiden hatte, an die ich früher nie rangekommen wäre. Die haben mich zum Teil als Dozent erlebt und in einer ganz anderen Rolle, wussten, dass ich Theologe bin, wussten, dass ich Christ bin, und wir hatten richtig schöne Gespräche, richtig viele, richtig nett. Als Missionar hätte ich die so unter Umständen nie führen können. Wenn ihr also die Frage beantwortet, Leben, das Richtige tun, dann bitte schmeißt eure To-Do-Liste weg. Hört auf, einen Punkt nach dem anderen abzuhaken, wenn ihr das jemals angefangen habt. Hört auf, einen Plan zu erfüllen und ein Soll zu erfüllen, und fangt an zu folgen. Mit der gesamten Ungewissheit und mit der gesamten Dynamik, die das mit sich bringt. Dass ihr heute nicht wisst, wo es morgen hingehen kann. Und das ist ja nur eine Möglichkeit. Es kann auch sein, dass ihr heute schon wisst, was in 20 Jahren passiert. Das finde ich nicht ganz so spannend, aber manch einem hilft das ja. Lebt einfach nachfolgend in der Abhängigkeit von diesem Jesus und erlaubt euch, so zu sein, wie ihr seid. Und hört nicht auf, den Anspruch an euch selbst zu haben, euch zu verändern. Klingt das kompliziert? Zumindest ist es kompliziert. Aber was ich euch gerne deutlich machen möchte, ist, dass wir uns das ewige Leben schon mal sowieso nicht sichern können. Wir können darauf vertrauen. Wir können uns an all das festhalten, was Jesus uns gesagt hat. Aber eine Sicherheit, die haben wir nicht. Ich bin in den Weihnachtsferien viel mit meinen Kindern gespielt und wir waren an einem Tag mit 2 Freunden zum Bowlen. Und nun wollte es die Kugel so, dass bei mir besonders viele Kegel umgefallen sind. Es hat mich gefreut, weil ich sonst nämlich immer verloren habe. Aber diesmal ging das irgendwie ein bisschen besser und dann tauchte meine Tochter auf, die 11-Jährige, die Elena, also die jetzt bald 11 werden will, und sagte, heute gewinnt der Papa endlich mal. Und ich dachte, ja, das sieht im Moment ganz danach aus. Aber das Spiel wird erst am Ende entschieden. Und so kann das sein, dass unser Leben heute so aussieht, als wenn wir gewinnen. Entschieden darüber wird erst am Ende. Erst am Ende des Spiels, erst am Ende des Laufes werden die Urkunden und Pokale verteilt. Das heißt, wir haben ein ganzes Leben lang Zeit, nachzufolgen. Wir haben ein ganzes Leben lang Zeit, Fehler zu machen, Buße zu tun und zu wachsen und zu reifen. Und ich behaupte, dass Fehler machen gehört zum Wachsen und zum Reifen dazu. Macht sie nicht absichtlich, macht sie nicht leichtfertig, aber bringt euch nicht um, wenn sie passieren. Seht sie als Baustein eurer Entwicklung, die euch helfen, Leben zu verstehen. Zu lernen. Lehrer, welche gute Tat kann ich tun, um mir das ewige Leben zu sichern? Folgt ihm nach, hängt euch an ihn. Nun würdet ihr sowieso sagen, das tue ich ja, das will ich ja, deswegen bin ich hier. Aber entdeckt die Widersprüchlichkeit zwischen unseren Listen und unserem Leben. Und bewegt euch von den Listen weg zum Leben hin. Und entdeckt eure eigene Verantwortung. Und damit möchte ich schließen. Wann immer wir eine Entscheidung treffen, übernehmen wir damit die Verantwortung für das, was wir tun. Wann immer wir keine Entscheidung treffen, übernehmen wir auch die Verantwortung. Mir sind zu viele Menschen begegnet, die sich nicht festlegen wollten aus Angst vor der Konsequenz. Und sie waren sich nicht im Klaren, dass sie sich längst festgelegt haben. Legt euch fest, habt den Mut, auch mal ein bisschen zu schlittern. Vielleicht habt ihr heute Morgen ein bisschen geübt. Aber nehmt das Bild von heute Morgen auch mit nach Hause, denn das, was der Schnee tut, das macht die Gnade Gottes allemal, deckt nämlich alles wunderbar zu. Und plötzlich ist nur noch weiß und schön. Und alles, was drunter ist, ist dem Auge verborgen. Es ist da, spielt aber gerade keine Rolle. Und so geht Gott mit euch um, so geht Gott mit mir um, mit uns um, wenn wir unser Leben entdecken wollen, wenn wir unser Leben gewinnen wollen. Und dieses wahre Leben findet sowieso nicht hier statt. Wir sind nicht für diese Welt geschaffen, sondern für die zukünftige. Hier ist der Platz des Vorspiels. Hier können wir uns ein bisschen drauf eingrooven, hier können wir ein bisschen üben. Hier können wir unsere Fehler machen und hier können wir unsere Fehler ausbügeln und können uns in Beharrlichkeit üben, um am Ende dort anzukommen, wo das wahre Leben wirklich stattfindet. Amen.